On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Malaika Mihambo holt das einzige deutsche Gold bei der Leichtathletik-EM in Rom. Deutsche Auftakt-Euphorie bei der Europameisterschaft im Fußball, die am Freitag gestartet ist. Und die Basketball- und Eishockey-Finals sind in den USA immer noch am Laufen. Das alles und noch viel mehr in Folge 224 von On The Pitch, der Sportpodcast. Und damit einen wunderbaren Montagmorgen an David mal wieder. Moin.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, eine Folge beginnt in einer Woche, die uns, glaube ich, mit sehr, sehr viel Fußball begleiten wird. Aber das ist natürlich nicht unser einziges Thema im Podcast. Das wisst ihr, das wissen wir. Deswegen sind wir natürlich auch an diesem Montag angetreten, um euch mal zu sagen, was abseits dieser ganzen Fußball-EM-Euphorie, die zu Recht natürlich stattfindet, so in der Sportwelt passiert. Natürlich sprechen wir auch über die Fußball-EM, heute aber unter anderem auch über vieles weitere. Wir haben eine ganze Reihe an Kurznews für euch vorbereitet. Außerdem blicken wir noch einmal zurück auf die Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom, sowie viele weitere Top-Ereignisse. Dazu dann noch Basketball, Eishockey, du hast es eben ja schon angedeutet. Dann blicken wir auf die Tour-Generalprobe für die Tour de France, nämlich die Tour de Suisse im Radsport. Wir sprechen über Tennis, da stehen einige deutsche Rasenturniere an in der Vorbereitung auf Wimbledon. Dann sprechen wir über Schwimmen, da gab es auch viele deutsche Medaillen und besondere weitere Bestmarken. Dann sprechen wir einmal kurz über Motorsport, die 24 Stunden von Le Mans liegen hinter uns. Da wird uns Lukas Storms einmal updaten, was da so passiert ist. Benny updatet uns wie gewohnt aus dem Darts-Zirkus und dann gucken wir beim Fußball sowohl auf die Fußball-EM als auch was sonst so im Fußball-Zirkus los ist, abseits des Turniergeschehens in Deutschland. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein und das mit einer traurigen Nachricht, die kommt auch aus dem Fußball, kam jetzt am Wochenende rein und legt tiefe Trauer sowohl über einige EM-Teams, aber vor allem über das Land Montenegro und ja in gewisser Weise auch die englische Fußball-Community, Benny.
Ja, definitiv, denn der montenegrinische Nationaltorwart Matija Šarkić ist im Alter von 26 Jahren am Freitag oder in den letzten Tagen auf jeden Fall verstorben in Montenegro. Vor 10 Tagen oder vor gut 2 Wochen hat er sogar noch sein letztes Nationalmannschaftsspiel gemacht beim 0:2 gegen Belgien. Da wurde er sogar zum Spieler des Spiels gewählt, weil er durch glanzvolle Paraden noch eine höhere Niederlage verhindert hat. Und 10 Tage später, wurde er eben tot in seinem Haus aufgefunden, hatte schon nach einem Interview mit dem Fernsehsender RTCG in Montenegro gesagt ist, er habe sich nicht gut gefühlt und am nächsten Morgen hat ihn ein Freund ins Krankenhaus gefahren. Das war aber leider dann schon zu spät. Also 26 Jahre alt, er war Stammtorhüter des FC Millwall in England, in der zweiten englischen Liga, die Nummer 1. Und auch der Verein hat eben seinen Tod danach bestätigt. Also natürlich viel zu jung gestorben mit 26 Jahren. Eine weitere sehr traurige Nachricht, die wir hier vernehmen müssen.
Ruhe in Frieden. Ja, genau. Dann wie immer der schwierige Wechsel zum nächsten Thema. Wir sprechen über die Rodelbahn und Bobbahn am Königssee, denn stattdessen ist inzwischen bekannt gegeben worden, die FIL, also der internationale Weltverband, der für das Rodeln zuständig ist, hat die Rodelweltmeisterschaft 2028 nach Berchtesgaden vergeben und bis dahin, Thomas Schwab, der Vorstandsvorsitzende vom Deutschen Bob- und Schlittenverband, sagt ja, ist die Bahn ja wieder hergestellt. Ab November 2025 wird die Bahn am Königssee wieder geöffnet sein und wir werden ab der Saison 25-26 wieder Weltcups, sowohl im Rodeln als auch von Bob und Skeleton ausrichten. Die Weltcups und die Rodel-WM 28 sind eine große Motivation für uns.
Ja, das ist doch eine gute Meldung. Endlich wieder eine gute Meldung von diesem Standort, der uns ja doch den ein oder anderen Nerv auch in der vergangenen Zeit gekostet hat. Sonst gibt es auch noch eine Meldung aus dem Handball. So viel gibt es gar nicht zum Handball in dieser Folge, deswegen können wir das gerne hier vorwegnehmen. Es geht nämlich um die Lizenz des HSV Hamburg. Die hat er jetzt nämlich erhalten, nachdem er jetzt 3 Millionen auf das Konto der Handball-Bundesliga überwiesen hat. Endete jetzt auch die Zeit des Zitterns für den HSV, für diesen Traditionsverein. Ja, für den Bergischen HC wiederum ist das keine so gute Nachricht, weil die Entscheidung, dass der HSV die Lizenz erhält, war ja auch nicht unumstritten. Deswegen hat der BHC dagegen geklagt, hat aber jetzt gegen Ende nicht recht bekommen und darf nicht in der ersten Liga teilnehmen. Sonst wäre nämlich die Liga auf 19 Teams aufgestockt worden, ausnahmsweise. Das passiert aber jetzt nicht. Die HBL zahlt jetzt dem Bergischen HC eine Abfindung, aber der BHC muss im nächsten Jahr eben in der zweiten Liga starten.
Und bei der HBL wechselt der Namenssponsor von Liquimoli hin zu Daikin. Das wird also auch neu zur neuen Saison, beziehungsweise jetzt ja schon in gewisser Weise vorher aus Marketinggründen. Dann kommen wir zum Rudern. Da hat der Deutschlandachter ja die letzte große Generalprobe für die Olympischen Spiele hingelegt. Das Ganze beim Weltcup in Posen. Einige internationale Konkurrenzboote waren nicht am Start, allerdings Australien schon. Und das in richtig gutem Aufgebot. Der DRV mit neuem Schlagmann. Es gab ja nochmal eine Umbesetzung im Deutschlandachter. Mathis Schönherr. Nur auf Rang 2, das ist irgendwie nicht so ganz das, was man sich vorstellt. Wie gesagt, werden wir hoffentlich, dass wir in den nächsten Wochen noch einmal vertiefen können mit dem Deutschlandachter. Über eine Bootslänge Rückstand war es nun hinter Australien, unter anderem Großbritannien als Top-Konkurrenz natürlich nicht am Start gewesen, also das kommt noch dazu. Auch der deutsche Einer-Weltmeister Oliver Zeitler war nicht mit am Start, der trainiert schon in Frankreich auf der Olympiastrecke, also da drücken wir die Daumen, dass es beim deutschen Ruderverband noch einmal bergauf geht. Ich meine, von bergauf gehen und die Kurve kriegen, kann man, glaube ich, beides nicht sprechen im Rudern, aber wir drücken auf jeden Fall trotzdem die Daumen. Genau, und dann noch eine nicht ganz so schöne Nachricht aus dem Turnen, denn Emma Malewski hat bekannt gegeben, dass sie nicht bei den Olympischen Spielen am Start sein wird, hat mit Knorpelschäden in der rechten Schulter zu tun. Da drücken wir die Daumen, auch dass da mental alles gut verläuft. In den nächsten Wochen hat sie auch so ziemlich tiefen Einblick gegeben bei Instagram, also da drücken wir die Daumen, dass auch Emma Baleski bald wieder im Turnen mit dabei ist. Und ich würde sagen, dann steigen wir direkt ein in unsere großen Themen und starten mit der Leichtathletik-EM in Rom, Benny, die man aber irgendwie relativ kurz zusammenfassen kann, oder?
Das kann man so sagen. Also ich finde grundsätzlich klingen 11 Medaillen zwar irgendwie gerade noch so unterm Durchschnitt, aber auch noch in Ordnung. Am Ende kam aber eben für das deutsche Team in der Leichtathletik nur eine Goldmedaille bei rum. Am Ende war es eine alte Bekannte, Malaika Mihambo, die jetzt echt wieder in Form ist und einfach mal eine neue Jahresbestleistung aufstellt mit Weltjahresbestleistung aufstellt mit 7,22 Meter. Gewinnt dadurch natürlich mit diesem Riesensatz auch Gold. Genau, Michaela Assani war noch auf Rang 4 und insgesamt waren auch drei Frauen über den 7 Metern bei der Europameisterschaft. Das heißt, es war doch durchaus auch wieder eine Weitenjagd. Das hat auch richtig Spaß gemacht.
Ja, genau. Ansonsten, Julian Weber hat im Speerwurf leider die Titelverteidigung nur knapp verpasst, gewann Silber. Es gab Bronze im Stabhochsprung der Männer für Oleg Zernikel, der das erste Mal nach 10 Jahren, damals noch im Juniorenbereich, eine internationale Medaille gewinnt. So habe ich das zumindest am Instagram-Account entnehmen können. Und der ist jetzt auch für Olympia qualifiziert. Dazu gab es über die 4x100 und 4x400 Meter der Männer noch die Bronzemedaille. Ja, insgesamt, wie gesagt, 11-mal Edelmetall, das ist der Medaillenspiegel, den wir natürlich auch immer nicht nur positiv sehen, Platz 12. Man hat, wenn ich das richtig rechne, die viertmeisten Medaillen, aber eben nur die eine goldene, deswegen dort die Platzierung. Zum Beispiel deutlich hinter Italien, 11-mal Gold auf Platz 1, die zweitbesten Mannschaften, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Schweiz sind dann alle mit 4 Goldmedaillen dahinter in dem Ranking. Ja genau, was können wir von der Leichtathletik-EM sonst noch mitnehmen? Ich denke, auftrumpfende Italiener, angeführt von Gianmarco Ciamberi natürlich, der Hochsprung-Olympiasieger Mihambo, du hast es angesprochen, 7,22 Meter ist der Wahnsinn, sie ist dreimal über 7 Meter gesprungen in diesem Wettbewerb, Das hat sie dieses Jahr noch gar nicht geschafft, ansonsten war es das bekannte Favoriten-Auftreten europaweit, Duplantis, Warholm, Bohl, Ingebrigtsen, Thiam im Siebenkampf und vieles weitere. Gesa Krause, nach der Babypause haben wir bereits angesprochen. Karl Bebendorf noch nicht. Hindernis, Medaille, Bronze, richtig gut. Und danach der Ronaldo-Jubel bei Norbert König im Interview. Generell viele coole Laufergebnisse, aber eben auch Merlin Hummel im Hammerwurf haben wir bereits angesprochen. Rang 4 und Olympiaticket. Joshua Hartmann, Fehlstart über die 200 Meter, das war ärgerlich. Leo Neugebauer wird in Paris dann noch dazukommen. Also ich glaube, es geht in eine gute Richtung. Und dann kann ich euch noch ganz kurz mitgeben, bevor der Block jetzt zu lang wird. Joshua Hartmann ist 9,92 gesprintet in Belgien mit starkem Rückenwind über die 100 Meter. Das ist richtig gut, aber eben zu windig gewesen. Aber es gibt noch ein Top-Ergebnis international gesehen. Und zwar aus Kenia. Denn dort hat bei den Kenya Trials Wanyoni eine 1:41.70 gelaufen. Das heißt, es ist die drittschnellste Zeit ever über die 800 Meter der Männer. Und das mit 19 Jahren.
Ja, Da geht es auf jeden Fall auch immer weiter. Das klingt doch super. Ja, ich würde auch sagen, so schlecht ist das Fazit am Ende jetzt auch nicht. Du hast schon gesagt, die viertmeisten Medaillen. Wir waren ja auch oft genug nah dran. Ein paar vierte Plätze waren dabei. Du hast eben auch schon unter anderem Jörn Weber angesprochen und eben auch Hummel, der auch auf einem vierten Platz stand, Weber, der an Gold vorbeigeschrammt ist, Gesa, wo es ja auch die Diskussion gab, ob sie nicht doch Gold bekommt oder nicht, weil es ja die Diskussion um die Siegerin gab. Mit ein bisschen Glück wäre es sogar noch weiter nach vorne gekommen, aber ja, die Medaillen und die vierten Plätze zeigen auch, man ist da, glaube ich, doch in einem Stand, wo man auch bei Olympia ein gutes Mannschaftsergebnis, wenn man von der Mannschaft ausgehen will, ja, dass man davon ausgehen kann.
Ja, und in ungefähr anderthalb Monaten sehen wir ja dann schon die leichtathletischen Olympiawettbewerbe und da ja, sind wir natürlich schon alle sehr, sehr vorfreudig unterwegs. Wie gesagt, die Generalprobe lief so lala, aber das große Event in diesem Jahr kommt wie gesagt noch.
Genau.
Wir gehen in die erste Unterbrechung und melden uns dann nach der Pause wieder mit Basketball, Eishockey, Radsport und Tennis. Bis gleich.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder zunächst mit dem Basketball und vorneweg eine dicke Gratulation, Benny, nicht an dich, aber an die Basketballer des FC Bayern München. Zum vierten Mal deutscher Meister im vierten Spiel der Serie haben sie sich den ersten Titel seit 2019 gesichert.
Ganz genau, das war ja auch über weite Strecken eine echte Machtdemonstration. Alba konnte dann die zweite Partie noch für sich entscheiden. Danach gab es aber wieder zwei Siege für den FC Bayern München. War ja auch eine knappe Serie, ne? Also es waren jetzt keine High-Scoring-Matches. Da war sogar das Finalspiel der Bayern noch das spektakulärste mit 88-82. Aber viele enge Spiele hätte auch in jeder Partie in die andere Richtung mal fallen können. Aber so, ja, ein verdienter Sieg für den FC Bayern Basketball. Und ehrlicherweise muss ich sagen, 2019 hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, das wäre gefühlt erst vor zwei Jahren gewesen.
Ja, hat mich auch gewundert, dass es doch schon länger her ist. Kleine Korrektur, es ist nicht der vierte Titel, sondern der sechste Titel der Clubgeschichte. Und dieses Jahr durch den Sieg des DBB-Pokals auch ja das Double für die bayerischen Basketballer. Ich würde sagen, dann blicken wir einmal in die USA, wo die Dallas Mavericks weiter versuchen, irgendwie den Whitewash für oder von den Boston Celtics abzuwenden. Es steht nur noch 1-3 in der Best-of-Seven-Serie.
Ja, und da holt man ausgerechnet im vierten Spiel beim Stand von 0-3 in Spielen dann auch den höchsten Sieg unter diesen vier Spielen mit 122-84. Was Ähnliches haben wir auch bei den Edmonton Oilers in der Eishockey gesehen, da gehen wir aber gleich drauf ein. Aber trotzdem, die Dallas holen hier immerhin nochmal einen Sieg. Dafür können aber die Celtics im heimischen Stadion jetzt, ich glaube heute ist es sogar, morgen ist der 18., also morgen.
Dienstag 2:30 Uhr.
Genau, ihren Titel dann auch perfekt machen. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich in Boston selbst auch nicht sonderlich gering. Aber ich würde sagen, ich ziehe direkt den Weg auch in den Eishockey. Ich habe schon die Edmonton Oilers angesprochen, rund um Leon Dreiseitel. Da gab es durchaus einen Achtungserfolg. Auch da stand es ja 0-3 für die Favoriten aus Florida, die Florida Panthers, die 3-0, 4-1, 4-3 die ersten drei Partien für sich entschieden. Jetzt haben die Edmonton Oilers mal eben den großen Titelfavoriten mit 8-1 aus dem Stadion geschossen. Das war wirklich sehr spektakulär, hat sehr groß, sehr viel Spaß gemacht. Und Leon Dreiseitel holt auch endlich die erste Torbeteiligung in der Finalserie, wenn es auch kein Tor ist. Das zeigt wieder aktuell, ja, in der Finalserie geht für ihn gerade relativ wenig, aber man sieht ja auch in den Ergebnissen, bisher war die Favoritenrolle relativ klar ausgemacht. Aber auch hier kann es am Mittwoch dann auch um 2 Uhr dann zur Entscheidung kommen, wo die Panthers dann unter Umständen sich schon den Stanley Cup schnappen.
Und das auch dann wieder zu Hause. Spiel 5 wird nämlich wieder in Florida ausgetragen. Genau, dann kommen wir zum nächsten Thema und springen in den Radsport. Denn in sage und schreibe 12 Tagen startet schon die Tour de France. Es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag, es ist unglaublich. Und wir blicken einmal kurz zurück auf das letzte große Vorbereitungsrennen, die Tour de Suisse, die natürlich unter dem Schatten des Todes von Gino Meder im vergangenen Jahr stand. Ja, danke Gino für das, was du für unseren Sport und insbesondere für die Tour de Suisse getan hast. Letztes Jahr in Folge schwerer Kopfverletzungen gestorben mit nur 26 Jahren. Das hatte die Plattform oder der Veranstalter auch nochmal bei X geschrieben. Ja, und sportlich gesehen muss man sagen, UAE läuft und läuft und läuft und läuft. Und zwar ist das ja die perfekte Vorbereitung für Tadej Pogacar, der sich ja nach dem Giro auch den Toursieg sichern will. Jetzt waren sportlich erfolgreich. Ja, in der Gesamtwertung zum Adam Yates und auf der letzten Etappe war der Brite auf Platz 2 hinter seinem Teamkollegen Almeida aus Portugal. Also es läuft da alles nach Plan. Wir sind weiter gespannt, wer Pogacar gefährlich werden kann. Wie gesagt, in 12 Tagen geht es los. Aus deutscher Sicht müssen wir einfach schauen, wer sich da wahrscheinlich dann eher einzelne Etappenerfolge sichern kann, als dass man hier den großen Angriff auf das Gesamtklassement in Angriff nimmt. Und ja, was gibt es noch aus dem Radsport zu berichten? Vielleicht, dass die Einführung von gelben Karten bei den Frauen und den Männern beschlossen worden ist. Ab dem 1. August bis Ende des Jahres soll eine Testphase starten und dann hofft man darauf, dass es ab nächstem Jahr, also ab 1. Januar, dann an den Start gehen kann. 2 gelbe Karten im gleichen Rennen führen zu einer Disqualifikation und 7 Tage Sperre. 3 gelbe Karten innerhalb von 30 Tagen ziehen eine 2-Wochen-Sperre nach sich. Wer in einem Jahr 6 gelbe Karten anhäuft, muss 30 Tage pausieren.
Ja, spannende Entscheidung auf jeden Fall. Was das jetzt für einen Eindruck auf den Sport haben wird, das müssen wir natürlich erstmal beobachten. Aber ich glaube, so viel erstmal auch zur Tour de Suisse generell. Das war ja durchaus von UAE wieder ein Top-Ergebnis, Doppelsieg und ja auch deutlich vor den anderen im Vorhinein. Ich glaube, Almeida 31 Sekunden hinter Yates und Bernal aus Kolumbien ist dann schon fast 2 Minuten dahinter. Das war dann doch ein deutlicher Unterschied,
Ja, genau. Und was das Reglement angeht, gibt es noch ein paar weitere interessante Dinge, die die UCI jetzt geregelt hat. Zum einen soll in diesem Jahr noch getestet werden, das Tragen von Kopfhörern zu beschränken. Im Sinne der Sicherheit sicherlich keine schlechte Idee, dass dann zum Beispiel nur noch 2 Fahrer pro Team Funkkontakt mit ihren Teams haben. Außerdem wird die Sturzregel auf 5 Kilometer zumindest ausgetestet zu verändern. Also die 3-Kilometer-Regel ist ja sonst so, dass wenn du 2 Kilometer vor dem Ziel stürzt, gehen die trotzdem mit der gleichen Zeit rein ins Ziel wie sonst auch. Das wird jetzt wohl auf 5 Kilometer testweise ausgeweitet. Und für diese Gruppen ist es ja so, dass wenn die Massenankunft da ist, dass alle in der gleichen Gruppe die gleichen Zeitabstände bekommen. Das wird jetzt auch wohl auf alle Gruppen übernommen, nicht nur auf das Hauptfeld. Also das kleine Veränderungen, aber die vielleicht dann doch viele Sekunden ausmachen können aus dem Radsport. Und dann würde ich sagen, gebe ich wieder zurück zu dir und wir gucken mal, was zwischen den French Open und Wimbledon im Tennis so los ist. Rasen ist gemäht, würde ich sagen.
Der Rasen ist gemäht und eine freut sich da besonders schon drauf. Angelique Kerber, die 36-jährige ehemalige Weltranglisten-Erste, muss man ja sagen, auch ganz klar nochmal gesagt hat, das ist mein absoluter Lieblingsbelag. Ich möchte da jetzt richtig performen und sie freut sich da richtig. Es ging jetzt auch schon los mit den ersten Turnieren, sogar auf deutschem Boden, zum Beispiel in Stuttgart mit einem ATP 250er Turnier, wo ein Alexander Zverev sich im Vorhinein von abgemeldet hat. Dafür ist Jan-Lennard Struff im Viertelfinale gewesen, musste die Partie aber im Vorhinein gegen Nakashima schon krankheitsbedingt absagen. Trotzdem, glaube ich, wieder ein gutes Ergebnis. Am Ende gewann der Brite Draper gegen Berrettini mit 3-6, 7-6, 6-4. In Herzogenbosch war übrigens dann auch ein Damenturnier, das gewann Samsonova gegen die kanadische Qualifikantin Andreescu in 3 Sätzen. Beste Deutsche war da, wenn ich mich recht entsinne, Jule Niemeyer, die immerhin mal wieder in eine zweite Runde einzog, dort aber gegen eine US-amerikanische Qualifikantin ausscheidet. Was aber erfreulich ist, es geht direkt in Deutschland weiter. Ein 500er ATP-Turnier steht in Halle an, da können wir uns drauf freuen. Da ist natürlich Alexander Zverev auch wieder dabei. Jan-Lennard Struff, Squire, den wir ja bei den French Open in Runde 2 gesehen haben. Dominik Köpfer, Zverev trifft sogar auf Oscar Otte in Runde 1. Auch das ist, glaube ich, mal wieder ein deutsches Duell, auf das wir uns freuen können. Sonst in London findet ebenfalls ein ATP 500er Turnier statt. In Berlin dann ein WTA-Turnier, wo auch wieder viele Deutsche dabei sein werden. und wo hoffentlich dann auch eine Angelique Kerber durchaus positiv überraschen kann.
Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Und dann können wir aus dem Herrentennis noch berichten, dass ja natürlich Wimbledon direkt vor der Tür steht. Auch das startet ja quasi mit dem Monat Juli. Und ja, wir werden zu 99% nie wieder Rafael Nadal in Wimbledon Tennis spielen sehen. Zumindest nicht im Wettbewerbscharakter. Und ein anderer, der wird wahrscheinlich dabei sein, aber sonst nirgendwo. Sonst oder zumindest auf großen Tours nicht. Und zwar ist das einer von den anderen großen Figuren des Tennis in den letzten Jahren, Andy Murray. Hat nämlich als zweifacher Wimbledon-Sieger und ja Doppel-Olympiasieger unter anderem ja auch in Wimbledon 2012 gesagt, okay, ich verabschiede mich jetzt nicht bei den US Open oder beim Davis Cup. Ich gucke dann lieber, dass ich Wimbledon oder Olympische Spieler als den Schlusspunkt meiner Karriere nehme. Zitat, das würde wahrscheinlich besser passen. Ich denke, damit hat er recht und ich habe jetzt schon Angst vor der nächsten emotionalen Verabschiedung, nachdem es mich ja bei Roger Federer auch schon komplett zerlegt hat.
Ja, er hat es ja vorsichtig angetastet, ne? Also das Zitat klang ja auf jeden Fall, dass er sich darüber schon Gedanken gemacht hat, aber dass er
would be probably more fitting.
Genau, also viel mehr hätte wäre, wenn.
Das vielleicht.
Genau, das könnte ja auch gar nicht sein. Aber vielleicht ist es auch einfach vielleicht gebietet das die englische oder die britische Höflichkeit in der Hinsicht, da jetzt nicht herauszutönen. So, da hört das Ganze jetzt sofort auf. Wir wünschen ihm natürlich auch so einen schönen Abschied und da gebe ich ihm natürlich absolut recht, dass, bei Olympia, wo er den größten Erfolg seiner Karriere feiern konnte, oder eben bei Wimbledon im eigenen Land, da natürlich ein Top-Ende für seine sensationelle Karriere wäre.
Genau, die Nummer 97 im ATP-Ranking wurde durch den Weltverband für Olympia gemeldet. Und dann, ja, gucken wir mal, wie das mit Wimbledon weitergeht. Übrigens auch Emma Raducanu nicht mit am Start auf dem grünen Rasen von London. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Unterbrechung und melden uns dann gleich wieder mit Schwimmen, Motorsport und Darts, bevor es nachher auch noch mit dem Fußball weitergeht. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach einer kurzen Unterbrechung. Benni, eine kleine Sache aus dem Tennis möchte ich dir trotzdem noch mitgeben, das haben wir eben vergessen. Rafael Nadal und Carlos Alcaraz werden in Paris zusammen Doppel spielen.
Oh mein Gott. Ja, das wird schwer für unsere deutschen Doppelpartner. Das kann man, glaube ich, jetzt schon mal sagen.
Ja, richtig. Nadal trainiert weiter auf Sand und hofft dann natürlich, das zweite Mal in Paris etwas erfolgreicher zu sein als beim letzten Mal, wo er ja bei den French Open in Runde 1 an Zverev scheiterte. Mhm. Genau, dann gehen wir ins Schwimmen und da kann man sagen, gab es einen wahren Medaillenregen im Freiwasser bei den Europameisterschaften in Belgrad. Unter anderem haben wir eine Silbermedaille von Lea Boy über sage und schreibe 25 Kilometer gehabt. Das Ganze hat knapp 5,5 Stunden gedauert. Nur 4 Athletinnen sind ins Ziel gekommen. Das ist natürlich wirklich eine Wahnsinnsdistanz. Und dann haben wir Leonie Beck, die kennen wir ja schon bereits aus den Freiwasserwettbewerben. Die hat über 10 Kilometer und über die 5 Kilometer Gold geholt. Also auch da richtig, richtig gut. Auch über die 10 Kilometer ihren Titel verteidigen können. Tatsächlich eher ausnahmsweise bei der EM am Start ist, denn die meisten, die bei Olympia schwimmen, sind jetzt bei der EM nicht mit dabei gewesen. Was gibt's noch? 2 Weltrekorde. Und zwar zum einen, das war schon ein paar Tage her, Anfang der Woche, Ariane Titmus aus Australien über die 200 Meter Freistil in 1:52.23. Das heißt, auch die zweite in diesem Rennen wäre sogar unter dem Weltrekord gewesen. Und für Titmus ist es der zweite Weltrekord in ihrer Karriere, denn auch über die 400 Meter Freistil hält sie eben diesen. Und kürzlich jetzt am Wochenende gab es für Gretchen Walsh aus den USA auch noch einen Weltrekord über die 100 Meter Schmetterling. Das Ganze bei den US-Triads in 55,18 Sekunden. Und damit, fast 0,3 Sekunden. Ja doch, glatt 0,3 Sekunden schneller als Sarah Sjöström mit dem bisherigen Rekord von Olympia 2016.
Ja, das sieht doch durchaus erfolgreich aus. Und damit würde ich sagen, gehen wir in den Dartsport, oder?
Nee, wir machen vorher Motorsport und widmen uns den 24 Stunden von Le Mans. Das geht allerdings relativ schnell und das kann natürlich ein Experte besonders gut erzählen, und zwar vom GT-Talk Luca Storms mit einem kleinen Update zu den 24 Stunden von Le Mans. Bitteschön.
Jesus. Ferrari gewinnt die 92. Auflage der 24 Stunden von Le Mans in einem der kompetitivsten und spannendsten Rennen der 101-jährigen Le Mans-Historie. Niklas Nielsen siegte dabei im 499P mit einem Vorsprung nach 24 Stunden von 14,221 Sekunden vor dem Toyota GR010 vom Argentinier José María López. Trotz eines Problems am Sonntag mit der rechten Tür konnte Nielsen das Rennen tatsächlich ohne zusätzlichen Stopp beenden und führte Ferrari damit auf die Siegerstraße. Für Nielsen und seine Teamkollegen Antonio Foco und Miguel Molina war es der erste Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Das Rennen war das kürzeste seit 1995 aufgrund langer Safety-Car-Phasen und Regenschauern. Der zweite Ferrari belegte Platz 3 trotz einer Zeitstrafe, während das Toyota-Team von Sebastian Buemi den 5. Platz erreichte. Der Chip Ganassi Cadillac führte zeitweise lange das Rennen an, landete aber auf Platz 7. 6 Hypercars schieden aus, darunter die Ferrari mit der 83 rund um Robert Kubica, die beiden BMWs und auch die beiden Alpinen, darunter auch Mick Schumacher, die schon am Samstag vor den Abendstunden die Segel streichen mussten.
Ja, Jesus nur auf Platz 3, sagt Benny mir, während diese Sprachnachricht hier läuft. Antonio Giovinazzi hat natürlich spätestens seit seinen Formel 1 Zeiten diesen Spitznamen redlich verdient. Für Mick Schumacher natürlich kein schönes Wochenende, aber da hoffen wir natürlich, dass er in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht nochmal ein paar mehr positive Schlagzeilen in die Sportgazetten dieser Welt brennen kann. Was gibt's sonst noch zu berichten? Eigentlich nichts groß aus dem Motorsport, deswegen kann ich euch einfach mit dem Verweis, dass an diesem Wochenende wieder Formel 1 ist noch wieder in die nächste Rubrik hinterlassen oder übergeben, und zwar in Spanien an diesem Wochenende findet um 16 Uhr das Qualifying und um 15 Uhr das Rennen statt. Und dann darf Benny jetzt gerne mit dem Dartsport starten.
Ganz genau. Also, so viel gibt es tatsächlich jetzt auch nicht zu berichten. Viele Kleinigkeiten. Die Woche waren 2 Proto-Turniere, die der Schotte Alan Suter überraschend mal wieder für sich entscheiden konnte, und Dimitri Vandenberg, der erfolgreich war, aus deutscher Sicht mal wieder, ja, war das auf der Pro-Tour, nachdem wir ja auf der European-Tour sehr viele Erfolge und auch Titel gesehen haben aus deutscher Sicht, wieder pure Ernüchterung. Wir hatten ein Achtelfinale in diesen beiden Turnieren mit Kai Gotthardt, der als Nachrücker von der Challenge-Tour der beste Deutsche in diesen 2 Tagen war, der auch am anderen Tag immerhin in Runde 2 ins Preisgeld rückte. Sonst, da Daniel Klose einmal in Runde 3 gewesen und im anderen Turnier ja nur 2 Runden aus mit Florian Hempel, der in Runde 2 war, Gotthardt, der im Decider gegen Barnefeld verliert, Schindler, der ebenfalls im Decider verliert, und Klose mit Gabriel Clemens, Lukas Wenig und Franz Rötsch, die alle ebenfalls ins Preisgeld kamen. Sonst war an diesem Wochenende, das nächste Wochenende der PDC Next Gen Tour, also diese Tour für die deutschsprachigen Nationen, in denen, also die keine Tourcard haben, wo es dann ja auch um einen Super League Platz geht und um kostenlose Teilnahmen für die Q-School. Und da gab es einen Mann, der besonders herausstach, das war nämlich Nico Springer, der das erste Turnier wirklich mit Bravour für sich entscheidet. Im Finale 6:0 gegen Marcel Gerdon gewinnt mit einem 104er Average und auch davor wenig Lecks liegen ließ. Am zweiten Tag war es dann Steven Noster, der vor 2 Jahren auf der Challenge-Tour ja 2-mal erfolgreich war. Jetzt meldet er sich zurück mit dem Titel auf der Next-Gen-Tour, gewinnt im Finale gegen Kai Gotthardt und im Halbfinale gegen Nico Springer, also gegen 2 der besten Namen aktuell auf der Next-Gen-Tour. Das war durchaus passabel. Und die Top 8 des Women's World Matchplay stehen jetzt fest, die ja im Rahmen des regulären World Matchplay ausgetragen werden. Da ist es wenig überraschend, Bo Greaves mit Fallon Sherrock und Mikuru Suzuki, die dabei sind. Lisa Ashton holt an diesem Wochenende einen Doppelsieg auf der Women's Series und ist deswegen auf Rang 4 gesetzt. Noah Lynn van Leeuwen ist auf Rang 5. Gemma Hayter holt an diesem Wochenende ebenfalls einen Sieg und beißt sich damit noch in die Top 8. Ebenfalls wie die Waliserin Rhiannon O'Sullivan und die junge Irin Katie Sheldon, die jetzt noch den Platz von der niederländischen Legende Eileen de Graaf einnimmt und damit den 8. Platz besetzt. Genau, so viel hierzu. Es geht die Woche schon wieder weiter. Development Tour, Pro Tour und so weiter. Das war es eigentlich schon aus dem Dartsport. Snooker, David, geht es immer noch nicht so richtig los. Da können wir uns im Juli dann auf die ersten großen Turniere wieder freuen. Genau.
Ja, machen wir so. Also im Frauendart ist gar nicht mehr so viele Namen, die einem gar nichts sagen. Die meisten davon hat man zumindest, wenn man fleißig on the pitch hört, in den letzten Jahren schon mal gehört. Also ja, auch da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Und dann, wie gesagt, ab Juli auch wieder mit Snooker. Wir sind noch nicht am Ende angekommen, denn Fußball ist natürlich auch noch ein Thema. Und bevor wir nur über die Fußball-Europameisterschaft sprechen, gibt es ja noch ein paar andere große News, die in der letzten Woche rauskamen, über die wir natürlich auch sprechen müssen. Also dranbleiben lohnt sich. Gleich Fußball. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Und bevor wir so richtig einsteigen in die Fußball-Europameisterschaft, die ganz großen anderen News vorneweg. Edin Terzic und Mats Hummels verlassen den BVB. Neuer Trainer bis 2027 mit Vertrag ausgestattet ist Nuri Sahin. Die Gedanken eines Schalkers hören Sie nun.
Ja, es war ja die Überraschung, dass als Terzic nach seinem Urlaub seinen Rücktritt ankündigt oder dass er jetzt im Freundschaftlichen mit seinem Verein auseinandergegangen ist, da dachte man ja, okay, dann wird ja Mats Hummels wahrscheinlich bleiben, weil es war ja so eher die Frage, bleibt Terzic oder bleibt Hummels? Jetzt bleibt niemand von beiden. Hummels sucht sich jetzt auch gegen Ende seiner Karriere noch eine neue Herausforderung und Terzic ist ebenfalls weg. Nuri Sahin, ich glaube, das ist relativ wenig überraschend, oder es hat sich angebahnt, dass er den Job übernehmen wird. Es hieß ja auch, also er war ja auch Co-Trainer, es hieß ja auch, dass, wenn er es nicht gewesen wäre, er wahrscheinlich auch den Verein verlassen hätte, weil er eben ein Cheftraineramt haben möchte langsam. Jetzt schafft er das beim BVB, aber es ist natürlich auch in gewisser Weise ein kleines Risiko. Viel Erfahrung hat er natürlich nicht sammeln können in einem Traineramt. Dementsprechend, ja, stell dich einfach mal die Frage zurück. Glaubst du, das ist die richtige Entscheidung für den BVB oder hätte man einen erfahreneren Mann für ein bisschen mehr Stabilisierung nach dieser, naja, ich sag mal Achterbahnsaison gebraucht?
Das ist die kleine Lösung, ne? Also ich glaube schon, dass sich beim BVB natürlich jetzt viel dreht. Das ist ja noch mehr als nur Nuri Sahin. Man hat mit Sebastian Kehl und vor allem Lars Ricken natürlich neue Personalien, mit Sven Mislintat hat noch einen neuen Kaderplaner. Also ich glaube, da ist wie so oft der Trainer nicht die einzige Stellschraube, an der gedreht werden müsste, um etwas an sportlichen Leistungen zu verändern. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich bin jetzt ja nicht so der Riesentaktik-Freak, deswegen bin ich jetzt vielleicht auch nicht so der Riesen-Terzic-Kritiker gewesen. Natürlich war es mitunter unglücklich, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, ob nun am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Mainz, ob im verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid. All das werden natürlich langfristig diese Spiele bleiben, bei denen auch im Gedächtnis hängt. Ja, da stand eben Edin Terzic an der Seitenlinie. Ja, und nun gilt ein zweites Mal beim Nuri Sahin, wenn der BVB nachfragt, kann ich nicht Nein sagen. Das hat er gesagt, als er sein Co-Traineramt übernommen hat und nun auch wieder, ja, wenn er den großen Vertrag unterschreibt. Also ich kann da keine große Tendenz abgeben, aber hätte es auch nachvollziehen können, wenn sie wen anders nehmen, um es mal so zu formulieren.
Ja, ganz genau. Die Frage wäre dann natürlich gewesen, wer, aber naja, wir gucken da sehr gespannt natürlich drauf, ob Sahin... Fabian Hürzeler, der ja jetzt bei Brighton anheuert, ne? Jüngster Trainer der Premier League. Könnte man vielleicht jetzt hier auch nochmal nennen, wenn ich nicht richtig gelesen habe.
Zumindest geht er nach Brighton, ob er der Jüngste ist.
Ja, genau. Ich meine, das habe ich gelesen. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, eine spannende Personalie. Für St. Pauli bricht da natürlich auch ein Mann des Erfolgs, des Aufstiegs weg. Und den zu ersetzen auf der Trainerposition, so ein junges Trainertalent, das wird auch für den Aufsteiger sehr schwer. Aber ich würde sagen, wir haben doch noch Europameisterschaft.
Wir haben noch ein paar andere News. Erstmal geht's weiter. Auf St. Pauli muss ein Trainer gefunden werden. In Nürnberg wurde einer gefunden. Das Miroslav stimmt. Klose wird Trainer beim Club.
Also das haben wir noch gar nicht besprochen. Ja.
So, bitteschön.
Oh, ich habe das, also erstens finde ich, war surreal, diese Bilder zu sehen, wie er da an die Nürnberger Fans spricht, fand ich. Ja, muss ich mich, glaube ich, erst dran gewöhnen. Und zweitens, ich weiß nicht. Also Nürnberg hat ja aktuell sowieso jetzt nicht den größten Erfolg in den letzten Jahren gehabt. Klose hat jetzt bei Alltag als Trainer auch nicht nur überzeugt, um es vorsichtig zu sagen. Ist zudem ja sowieso noch sehr unerfahren. Und ob er jetzt der Top-Stratege ist, weiß ich jetzt nicht. Vom Namen her natürlich eine riesige Lösung. Ja, alles andere wird sich zeigen, aber es macht natürlich doch irgendwie die zweite Liga allein vom Namen her und vom Marketing her noch attraktiver, oder?
Ja, absolut. Die beste zweite Liga aller Zeiten, könnte man fast sagen. Genau, denn auch Robert Glatzel bleibt beim HSV, macht nicht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch.
Spannend.
Übrigens wurde auch die erste Runde, was?
Ich versteh's nicht.
Ja.
Also, er hätte jetzt sicherlich mehrfach die Möglichkeit gehabt, zu einem Aufsteiger oder zu einem Team aus dem unteren Drittel in der Bundesliga zu wechseln. Und trotzdem hält er am HSV fest. Das muss wirklich echte Liebe sein.
Glatzel Jatta 3-1, sage ich. Ja, gucken wir mal. So, die erste Runde des DFB-Pokals wurde zeitgemäß angesetzt. Guckt es euch gerne an, wann euer Lieblingsverein spielt. Und willst du über Mats Hummels noch ein Wort verlieren?
Nö.
Also ich glaube nicht, dass wir ihn in der Bundesliga nochmal wiedersehen, oder?
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, wenn er wechselt, dann wechselt er nicht innerhalb der Bundesliga. Es hieß ja schon, dass es wohl Sympathiebekundungen in Richtung Italien gibt, wenn ich mich nicht komplett irre.
Ja, habe ich auch gehört.
Fände ich auch sympathisch, würde auch, glaube ich, zu ihm passen. Nochmal eine sehr defensiv betonte Liga, ne? Wo er auch nochmal auf höchstem Niveau zeigen kann, was er kann. Ist ja auch immer noch ein Top-Spieler, hat er auch beim BVB jetzt gegen Ende echt gezeigt. Ja, aber wir werden es weiter betrachten.
Genau. Der FC Bayern hat mit Alexander Pavlovic verlängert, der ja aufgrund einer Entzündung mal wieder nicht mehr in der Nationalmannschaft dabei sein kann. Dafür wurde Emre Can nachnominiert, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und auch Josip Stanisic, mit dem soll verlängert werden. Mit dem Leverkusener Leihrückkehrer soll dann nächstes Jahr auf der rechten Seite die Meisterschaft angegriffen werden. So, und jetzt, Benni, kommen wir zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die ersten 3 Tage liegen hinter uns. Am heutigen Montag spielen Rumänien, Ukraine, Belgien, Slowakei und Österreich, Frankreich. Und was soll man sagen? Den deutschen Auftaktsieg haben wir in einer Sonderepisode bereits gesprochen. Müssen wir, glaube ich, einfach nur sagen, gut gelaufen, bisschen Euphoriebremse und dann weitermachen. Wie sind deine Gedanken zum EM-Tag 2 und 3 ausgefallen? Gruppe B und Gruppe C haben das erste Mal ihre Spiele absolviert.
Ja, grundsätzlich war ja der zweite Tag, durchaus spektakulär. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten als Spiel mit den wenigsten Toren Italien gegen Albanien, wo nur in Anführungszeichen 3 Tore gefallen sind. 2-1 hieß es da ja am Ende für Italien. Nach dem schnellsten Tor der Geschichte, wohlgemerkt, ne? Bei einer Europameisterschaft für Albanien. Wo man dann auch kurz dachte, oh, Italien wackelt schon oder was? Das ging dann ja relativ schnell wieder in die andere Richtung. Das Spiel wurde nach 20, 25 Minuten gedreht. Man dachte, Italien packt jetzt richtig den Hammer aus gegen Albanien, aber das blieb dabei. Ja, ein überzeugender Sieg der Spanier gegen sehr schwache Kroaten, ne? Und auch die Schweiz überzeugte gegen aber auch zugegebenermaßen sehr schwache Ungarn. Ich glaube, da haben wir auch uns mehr erhofft von den Ungarn. Dennoch, was das Turnier ja bisher generell auszeichnet, ist, viele Tore, auch ein paar spektakuläre Tore dazwischen. Langeweile gab es, wenn dann, über kurze Strecken am Sonntag, oder?
Ja, also vielleicht noch einmal ganz kurz zu Gruppe A. Also wir haben jetzt Deutschland, Schottland 5-1 und Schweiz, Ungarn 3-1 gesehen. Das heißt, im Prinzip ist es ja so, dass alle Nicht-Fußball-Experten recht haben. Denn die beiden Mannschaften, von denen man ja eigentlich ausgeht, dass sie gut drauf sind, sprich die deutsche Mannschaft sowieso und die Schweizer Mannschaft mit gefühlt nur Bundesliga, nur viele Namen, die man kennt. Man weiß eigentlich, dass sie richtig gut liefern können. Man weiß, dass sie Frankreich bei einer EM schon geschlagen haben in der K.O.-Runde. Diese Mannschaften sind jetzt eben doch vorne, weil eben die doch gar nicht mal so gering geschätzten Schotten von Deutschland relativ sehr fachmännisch auseinandergenommen worden sind und die Ungarn auch auf voller Breite enttäuschen, auch wenn es jetzt natürlich streckenweise doch ein bisschen Lichtblicke gab, aber ja, für die deutschen Gegner, die ja noch kommen, ist das doch irgendwie richtig übel, die ersten beiden Spiele in diesem Ausmaß verloren zu haben.
Ja, gerade bei Ungarn war ja die Ausgangslage, glaube ich, vor dem Turnier auch gar nicht schlecht. Und man hatte, glaube ich, Ungarn auch viel zugetraut, auch weil man einem Szoboszlai, glaube ich, eine große Rolle zusicherte. Die konnte er jetzt über weite Strecken gegen die Schweiz jetzt auch nicht präsentieren. Und Schottland, ja, das muss man ja wirklich sagen, die haben auf ganzer Linie enttäuscht. Man hat ja wirklich gerade im Vorhinein auch vor dem Turnier oder vor dem Spiel gedacht, die nehmen gerade die Stadt ein und haben ja auch im Stadion, waren ja auch durchaus lauter über weite Strecken als die deutschen Fans. Das kann natürlich auch nochmal ein Faktor sein im Turnierverlauf, aber wenn das erste Spiel 1-5 ausgeht, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, wenn die nächsten beiden Spiele nicht für Schottland entschieden werden, werden keine 3 Punkte reichen am Ende, ne? Wegen der schlechten Tordifferenz. Durchaus kann man, glaube ich, sagen, dass die Außenseiter bisher unterhalb ihrer Erwartungen blieben über weite Strecken. Aber komm, lass uns gerne auf die knapperen Spiele zu sprechen kommen, die gestern verliefen. Wir haben ja am Nachmittag zusammen Polen gegen die Niederlande geguckt und da ist uns mal wieder aufgefallen, pure Dominanz in einem Spiel kann längst noch kein Spiel entscheiden. Die Niederlande drückte wahnsinnig aufs Gas, hatte am Ende wahnsinnig viel Ballbesitz. Ich kann kurz die Spielerdaten aufmachen. Am Ende 21-12 Torschüsse. Da wurde es am Ende von Polen noch ein bisschen mehr, aber zwischenzeitlich sah das wirklich sehr deutlich aus. Und 70-30% Ballbesitz.
War aber in der ersten Hälfte somit das beste Spiel eigentlich des bisherigen Turniers. Also Ballbesitz habe ich, ja, 34, 66, so, kann man so genau, runden, ja. Ist okay.
kann man so runden. Ja, Polen mit dem frühen Tor, ne? Was auch durchaus überraschend kam in der 15. Minute durch den Stürmer Buxa nach einer Ecke, der das Ding dann reinschraubt. An einem komischen Zeitpunkt, wo die Niederlande ordentlich gedrückt hat und der
Nur Benjamin Scherp hat beim Zusammengucken damit gerechnet. Wie wär's, wenn jetzt dieser komische Typ, den keiner kennt, in der Stadt Lewandowski spielt, trifft und was ist passiert?
Natürlich hat er
getroffen. Das Orakel Scherp hat wieder zugeschlagen.
Wir müssen öfter Fußball gucken, heißt das, glaube ich. Aber ja, was man sagen muss, die Niederlande spielerisch bis vor dem Strafraum sah das von den Kombinationen her sehr gut aus. Aber ich habe es auch im Spiel gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an die deutsche Nationalmannschaft in Katar. Man will die Tore ins Tor hereintragen. Man versucht wenig aus der Entfernung, man versucht wenig in Effizienz. Und man hat ja auch keinen Mittelstürmer. Dann kam Wout Weghorst rein und natürlich der Mann, über den wir uns noch am meisten lustig gemacht haben im Sturm bei den Niederlanden, macht dann auch den entscheidenden Treffer zum 2:1. Auch das eine Geschichte, die besonders ist.
Erster Ballkontakt für Wout Weghorst und dann, ja, Oranje im Glück, denn die haben ja ganz Hamburg vorher schon auseinandergenommen, also friedlich gesehen. Es gab natürlich den ein oder anderen Stuhl, der am Abend in Gelsenkirchen geflogen ist, aber die niederländischen Fans, die haben mir wirklich so als Achtel-Niederländer natürlich wirklich Gänsehaut bereitet bei der Hymne, die man ja dann doch außerhalb des Kontextes von Max Verstappen in den letzten Jahren ein bisschen geringer gehört hat. Aber generell, diese Stimmung bei den Hymnen, die macht total Spaß, auch bei Italien gegen Albanien am Abend davor war das ja schon so. Ja, genau, und die anderen beiden Spiele gestern waren dann natürlich auch nicht viel ärmer an Geschichten. Also abends vielleicht vorweggenommen, erwarteter Sieg von England gegen Serbien, England aber total unter den Möglichkeiten, so eine tolle Mannschaft zustande gebracht, in der 13. Minute in Führung gegangen und dann passiert einfach gar nichts mehr. Die Three Lions mit viel Potenzial und mit wenig, was sie daraus machen.
Ja, definitiv. Am Ende, naja, man muss sie in so ein Turnier reinbeißen, das wissen wir ja. Und dann sind es eben vor allem diese Siege, die man egal wie holt. Und gegen Serbien, das war natürlich am Ende ein Pflichtsieg. Ich glaube, dann gab es noch einen Kopfball von Harry Kane, der über die Latte geht oder ganz knapp die Latte streift, wie auch immer. Ja, sonst, ja, unspektakulär, deutlich spektakulärer. Nicht unbedingt vom Spiel her, aber von der Geschichte her war dann natürlich Slowenien gegen Dänemark. Weil Christian Eriksen, wir alle erinnern uns zurück zu 21, als er praktisch, alle gingen von seinem Tod aus, als er auf dem Platz zusammenklappte. Und jetzt spielt er eben mit Defibrillator auf dem Feld, 3 Jahre später, spielt auch und schießt dann sogar noch das 1:0, das relativ frühe 1:0 für Dänemark. Das war eine Geschichte, die, ja, egal was jetzt noch in diesem Turnier passiert, glaube ich, am Ende bleibt.
Ja, absolut, eine emotionale Szene. Es hätte nicht schöner kommen können. Geschichten, die nur der Fußball schreibt, könnte mancher sagen. Und im sportlichen Sinne wäre natürlich auch der Sieg mehr als verdient gewesen. Dänemark hat das Spiel über weite Strecken total unter Kontrolle, um da deine geliebte Ballbesitzstatistik zu bemühen. 32-68% Ballbesitz für die Skandinavier, die das am Ende aber nicht ummünzen können in den zweiten Treffer und so am Ende. Und dann reicht vielleicht doch das Doppelpack. Oblak im Tor und Šeško vorne drin, um irgendwie den Wille der ganzen Nation nach vorne zu schieben. Es waren auch viele Slowenen in Stuttgart im Stadion, in der 77. Minute Janca, dann zum Ausgleich und dann blieb es dabei, dass der Außenseiter Slowenien gegen Dänemark hier einen Punkt in der Gruppe C mitnimmt und das könnte auf dem Weg in Richtung Achtelfinale sehr, sehr wichtig werden, denn Serbien hat natürlich schon durch die Niederlage einen kleinen K.O.-Schlag bekommen und dann schauen wir mal, wie das gleich weitergeht am Donnerstagnachmittag, wenn Slowenien gegen Serbien dann um Platz 3 oder vielleicht sogar mehr spielt.
Ja, definitiv. Also das muss man ja auch sagen, dass das jetzt nicht komplett überraschend kam, das 1:1. Es war natürlich auch sehr viel Pech für die Dänen, weil dann Hjumland ja den Ball dann noch abgefälscht hat, den Schuss von Janca, ne? Sonst wäre der wahrscheinlich nie reingegangen, weil der Ball nimmt dann halt die komplette Wendung in die andere Richtung und geht dann rechts ins Tor. Aber Slowenien hat gegen Ende oder gerade in der zweiten Halbzeit auch wirklich gedrückt. Dänemark wurde schwächer, ne? Und konnte dann eben aus ihrer langen Dominanz nicht mehr herauszaubern. So war es am Ende Slowenien, dem der Lucky Punch gelingt, wie man so schön sagt. Heute geht's weiter. Wir haben um 15 Uhr vielleicht die von den Teams her unscheinbarste Partie von Rumänien gegen die Ukraine. Heute Abend dann Belgien, um 18 Uhr Belgien gegen die Slowakei, wo natürlich Belgien durchaus der Favorit ist. Und dann wartet eine Top-Partie auf uns. 21 Uhr, Österreich gegen Frankreich. Nicht wenige, auch unser guter Kollege Marcel hat ja gesagt, dass Österreich für ihn so ein kleines Dark Horse ist im Turnierverlauf. Meinst du, die können Frankreich ärgern?
Ärgern, ja. Ich glaube, so eine 2-3-Niederlage. Ich glaube nicht, dass sie das Ding gegen die Top-Favoriten aus Frankreich drehen können. Am Dienstag haben wir dann noch weitere Partien. Lass uns vielleicht ein bisschen auf oder hat Benni da eine andere Meinung zu, vielleicht vorneweg?
Nee, ich glaube auch, dass Frankreich am Ende die Partie für sich entscheidet. Aber ich sag mal so, ich hätte jetzt nicht mit 5 Toren gerechnet, aber die 5 Tore, die nehme ich natürlich gerne mit.
Ja, schauen wir mal. Ich bin ja optimistisch und schließe mich da dem Turniertrend an. Genau, am Dienstag haben wir Türkei gegen Georgien. Da wird Dortmund komplett brennen wahrscheinlich. Mhm. Portugal gegen Tschechien dann am Abend. Das heißt, am Dienstag nur 2 Spiele, am Mittwoch. Und dann ist ja die Frage, wahrscheinlich vielleicht dann am Donnerstag wieder eine Sonderepisode zu veröffentlichen, Benni. Mittwoch haben wir nämlich Kroatien, Albanien. Achtung, schon 18 Uhr. Deutschland gegen Ungarn, Spiel Nummer 2, dann in Stuttgart. Und abends Schottland gegen Schweiz, das zweite und das vierte Spiel in Gruppe A, um es mal so zu formulieren. Bevor dann am Donnerstag unter anderem 2 richtige, also ich habe ja Slowenien, Serbien schon angesprochen, Dänemark gegen England und Spanien, Italien. Das heißt also, wenn ihr uns am Donnerstagmorgen hört, könnt ihr top vorbereitet in diese Top-Partien am Donnerstag gehen. Dann schon mit dem 2. Deutschland-Spiel im Petto.
Ganz genau, und wenn alles nach Plan läuft, dann können wir sogar davon ausgehen, dass das Weiterkommen unter den Top-2-Plätzen dann schon feststeht, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit für die Schweiz gegen die, nach der ersten Partie schon ziemlich dezimierten Schotten ist nicht gering, dass auch die Schweiz hier die Partie für sich entscheidet, und wenn Deutschland gegen Ungarn gewinnt, haben wir Deutschland und Schweiz bei 6 Punkten und Ungarn und Schottland bei 0. Dementsprechend, ja, das wäre doch, ich glaube, für uns alle ein entspannter Start in das Turnier, so wie wir es schon lange nicht mehr hatten.
Gucken wir mal, wo spielt Schottland gegen Schweiz? In Köln. Das heißt, es ist gefühlt halbe Strecke von beiden Nationen. Beide können gefühlt direkt mit dem Zug bis nach Köln fahren. Das ist ja das Schöne, wenn alles in einem Land ist. Das macht schon wieder sehr, sehr viel Spaß, dieses Turnier zu verfolgen. Ich hoffe, das geht euch genauso. Und dann wünschen wir euch weiterhin viele Fußballfesttage bei dieser Heimeuropameisterschaft, bei der man sich immer noch mal kneifen muss, dass es gerade wirklich passiert, weil ich glaube, das realisiert man wieder erstmal, wenn es vorbei ist. So geht es mir zumindest gerade. Ich genieße vor allem die Nationalhymnen vorne weg. Das sind wahre Gänsehautmomente, wenn dann so, keine Ahnung, 40.000 Holländer gefühlt da in Hamburg durch die Gegend schreien oder 50.000 Italiener in Dortmund. Das ist einfach was ganz Besonderes.
Ja, definitiv. Oder eben auch die Schotten gegen Deutschland. Das war ja auch, also so eine Hymne, die wir übrigens relativ selten hören, aber allein, dass darin ein Dudelsack stattfindet, packt mich schon komplett.
Der hat auch das ganze Spiel durchgespielt.
Ja.
Gefühlt. Also, und die haben es auch gesungen die ganze Zeit.
Und, gestern hatten wir, wenn wir schon bei musikalischer Unterhaltung sind, gestern war es eine Trompete bei den Engländern, ne? Wenn du es richtig gehört hast.
Ja, haben das afrikanische Senegal-Kamerun-Flair eingebaut bei der Europameisterschaft.
Ein Kumpel hat gemeint, weil das Spiel in Gelsenkirchen stattfindet, und hat mir die Frage gestellt, wurde Trompeten-Willi wieder ausgegraben?
Ja, wahrscheinlich. Schöne Sache noch bei Ungarn gegen die Schweiz in Köln. War dann das erste Mal, Pyrotechnik ist kein Verbrechen.
Na, Gott sei Dank. 2 Minuten
lang als Fan gesagt zu hören.
Das durfte auch nicht fehlen. Das war mir klar, dass es irgendwann im Turnierverlauf auch nochmal fällt. Ich finde persönlich, diese Euphorie bei diesem Turnier, die hatten wir jetzt lang nicht mehr. Die hatten wir auch 2021 bei der Europameisterschaft aufgrund von Corona natürlich noch nicht. Und allein deswegen ist das jetzt schon ein absolutes Fußballfest. Was genauso bitte weitergehen kann, auch aus deutscher Sicht. Und David, dann würde ich sagen, ich denke mal, wir hören uns am Donnerstag. Ihr könnt euch da sicherlich auch nochmal auf eine Sonderfolge freuen, weil wie ich das gesehen habe, kam die auch ganz gut an. Und dann, David, wir hören uns.
Ja, danke ich dir. Und nächsten Montag Wochenrückblick natürlich. Und EM wird natürlich außerdem noch fleißig mit Sonderfolgen bestückt. Genau, deswegen Donnerstag könnt ihr euch mal vormerken. Wir hören uns. Habt eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benni und David.